Michael, Nikola, schön wieder euch hier zu haben. Erzählt uns doch einmal ein bisschen, was tut es denn so Großes im Hause Ulysses? Fangen wir doch mal einfach, ich stelle jetzt ein bisschen zurück, Nikolai, fangen wir erstmal mit dem an, was jenseits vom Schlachtross DSA da ist. Blicken wir ein wenig in Richtung, was möchtest du zu ersprechen, sagen wir Pathfinder.
Ja, Pathfinder, das läuft nach wie vor ziemlich flutsch durch, muss man sagen. Wir bringen jetzt immer alle 2-3 Monate ein Regel-Hardcover raus. Die Arbeiten für die Ausbauregeln Intrigen sind jetzt auch schon fast abgeschlossen. Das geht jetzt nur noch ins Layout. Wir haben jetzt fast fertig, nach der Spielmesse bekomme ich den Fluch des Scharlachthrons. Das ist nochmal ein kompletter Kampagnenband. Aufgrund des Feedbacks, den wir im Internet bekommen haben, zu der limitierten Ausgabe, die Paizo für diesen Abenteuerband macht, machen wir jetzt auch 150 davon auf Deutsch. Die wird es dann aber nur über die Außenposten-Shops und bei uns im F-Shop geben.
Was zeichnet diese limitierte Edition so sehr aus?
Rotes Kunstleder mit goldenem Aufdruck. Also es ist, hat jetzt keine Zusatzinhalte oder noch Kartenmaterial zusätzlich dabei. Das ist vor allen Dingen der Umschlag, aber viele Leute haben sich das gewünscht. Ich weiß nicht, wo das plötzlich bei Pathfinder herkommt. Das hatten wir bis jetzt so nicht, deswegen hatten wir die bis jetzt auch nicht eingeplant, aber wir probieren das jetzt einfach nur nochmal.
Das heißt, es gibt jetzt auch größere Absatzmengen in letzter Zeit von Pathfinder?
Nicht unbedingt, aber dieser Abenteuerpfad, der Fluch des Scharlachthrons, hat auch noch in der Pathfinder Community einen sehr guten Ruf. Der ist damals noch im Dungeon & Dragon mit 3.5er Regeln erschienen und die überarbeiten den jetzt halt für die Pathfinder Regeln und nochmal dann gesammelt in einem Band für 60 Euro kriegt man einen kompletten Abenteuerpfad.
Das ist fair.
Das ist ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man bedenkt, dass man an dem Ding vermutlich, ich schätze immer so 18 bis 20 Spielabende sitzt. Ansonsten noch die Ausbauregeln Horror, die dann auch noch nächstes Jahr kommen werden und eine breite Palette an Handbüchern und Almanachen, die das dann eben begleiten.
Außer und wann wird es möglich sein, Batman bei Pathfinder zu spielen?
Das ist tatsächlich mit den Ausbauregeln Intrigen. Da wird es möglich werden, wirklich die Pathfinder-Variante von Batman zu spielen, der sich sowohl als Playboy in der sozialen Gesellschaft der Stadt bewegt oder dann auch seine rote Haube überzieht und dann als Superheld dann gegen das Verbrechen kämpft. Da hat man auch unterschiedliche Fähigkeiten, je nachdem, ob man das Kostüm trägt oder nicht. Der Vigilant ist eine sehr interessante Klasse, die dazu gekommen ist.
Manche sagen, dass sie Pathfinder ein Stückchen weiter in den Abgrund treibt, aber es heißt ja, irgendwas tut sich in Richtung Pathfinder 2.0. Immer wieder tauchen Gerüchte auf.
Ich halte es auch für relativ naheliegend, dass Pathfinder 2.0 irgendwann kommen müsste. Das sind jetzt schon ein paar Jahre, sind die halt schon unterwegs. Aber wir haben noch nichts davon gehört. Es verkauft sich auch nach wie vor, die Grundregelwerke laufen sehr stark. Wir sind jetzt gerade in die 7. Auflage beim Grundbuch gegangen. Wir haben also ein gutes Stück über 10.000 Exemplare davon verkauft. Plus halt eine sehr hohe Zahl an Downloads nur vom Grundbuch. Ich glaube, es sind 1.800 Mal ist das Grundbuch von Pathfinder digital über die Theke gegangen. Und ja, wir haben jetzt auch die Taschenbuchausgabe, um dann eben einen niedrigeren Preispunkt für das Spiel nochmal zu fördern. Und wir sind jetzt auch dabei, die 4. Auflage von der Einsteigerbox zu drucken, weil die schon wieder ausgegangen ist. Also Pathfinder ist nach wie vor sehr stark. Wir werden nächstes Jahr auch wieder ein Crowdfunding für einen Abenteuerpfad von Pathfinder machen. Diesmal geht es dann um Strange Eons, also den Cthulhu-Themen Abenteuerpfad. Der wird dann wie Eisengötter in einer limitierten Sammelausgabe mit Schuber kommen oder eben als 2 Hardcover für den regulären Markt.
Apropos Schuber, es gab mal das Sonderprogramm, dass es für Käufer, glaube ich, aller Bände eines Kampagnenpfades diesen Schuber gab. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Genau, wir haben mal Schuber für die gesamten Abenteuerpfade gemacht. Die Abenteuerpfade gab es zu dem Zeitpunkt schon. Dann haben wir eben gesagt, okay, einige Leute finden diese Schuber ganz praktisch. Wir haben diese Schuber produziert, die konnte man einzeln kaufen oder mit allen Abenteuerpfad-Modulen drin. Und die sind aber schon praktisch komplett ausverkauft. Also gerade die gefüllten Abenteuerpfade. Denn wenn man den kompletten Abenteuerpfad gekauft hat, dann hat man nur die 6 Module bezahlt und den Schuber kostenlos dazu bekommen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert.
Das heißt, ihr werdet diesen Weg weitergehen bei kleinbändig produzierten Abenteuerpfaden?
Die kleinbändig produzierten Abenteuerpfade wird es so nicht mehr geben. Wir werden jetzt weiterhin einen Abenteuerpfad pro Jahr machen und den auch in 2 Hardcover-Bänden dann über Crowdfunding finanzieren, um zu schauen, ob es für das Thema überhaupt einen groß genug Markt gibt.
Sicherlich ein sinnvoller Ansatz, gerade bei der Flut an Quellenbüchern für Pathfinder. Was kommt als nächstes?
Für Pathfinder wird es bis Ende des Jahres ist
neben der Kampagne.
Neben der Kampagne, das ist das letzte große, was dieses Jahr noch kommt. Und im Januar starten wir dann direkt mit den Ausbauregeln Intrigen mit dem Batman Golarions. Und dann kommen noch die Ausbauregeln Horror und dann machen wir eben so weiter.
Dann ist ja die Zeit reif, dass die Leute brütend auf irgendwelchen finsternen Vorsprüngen von Dächern sitzen, auf ihre Städte starren.
Wenn man das im Rollenspiel so umsetzen möchte, also eine Gruppe aus 4 oder 5 Vigilanten, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Die sitzen dann alle, oh, ich bin nur tiefsinnig, ich sitze hier brütend in meiner Stadt. Ich glaube, das ist so als Gruppendynamik nicht zielführend, aber einen davon zu haben, gerade wenn man auch mal außerhalb der Kämpfe, die ja bei Pathfinder sehr zentral sind, auch mal die sozialen Aspekte oder höfliche Intrigen spielen möchte, was gerade in dem kommenden Fluch des Scharlachthrons sehr interessant sein dürfte, weil der auch sehr viele soziale Stadtabenteuer hat, eine interessante Kombination.
Klingt interessant. Was ist mit der anderen, sag ich mal, altklassischen Fantasy-Lizenz, die ihr wieder aus dem Grab hervorgehoben habt? Earthdawn
hätte ich dieses Jahr gerne ein halbes Dutzend deutsche Produkte noch mit rausgebracht, die nur von uns sind. Das hat leider aus der Auslastung durch Warhammer 40.000 und Star Wars nur so bedingt geklappt. Aber der Travar-Quellenband haben wir jetzt von Faser komplett bekommen. Der ist im kompletten Lektorat. Wenn jetzt noch die Illustrationen alle da sind, können wir den auch in Druck geben. Ich möchte nicht versprechen, dass das Ende des Jahres noch rauskommt. Es kann sein, ich glaube aber eher, dass es Anfang nächsten Jahres wird. Da haben wir dann auch einen sehr starken Anteil dran. Der Roman wird weitergeschrieben. Der Teil einer Trilogie, das läuft bis jetzt auch sehr gut und ich habe jetzt eine fertige Outline, da werde ich mich hier auf der Spielmesse nochmal mit einem Autor treffen für ein KR-Quellenbuch von 48 Seiten, da wird es dann Zufallstabellen geben, um sich eigene KRs auszumachen und ein paar richtig geile Beispiel-KRs und wie sind KRs aufgebaut, damit wir mit dieses zentrale Thema von Earthdawn auch mal in einem Quellenbuch entsprechend haben. Das ist auch eine deutsche Eigenentwicklung.
Jetzt gab es ja bei der Vinylkarte, die ihr ausgeliefert hat, gab es ja zwischenzeitlich Beschwerden, dass die Texte nicht leserlich waren. Danach habt ihr nachproduziert. Waren die Kunden denn jetzt zufrieden?
Ja, also wir haben ja auch angeboten, jemand, der halt sagt, die Schrift ist mir zu klein oder so etwas, konnte die dann einschicken und hat die neue Variante von der zweiten Auflage bekommen. Und da war das Feedback von den Leuten, die vorher damit ein Problem hatten, dann auch sehr positiv.
Sehr schön. Du hast auf der RPC, hast du mir auch wiederholt, ein Quellenbuch über eine Kampagne am Schlangenfluss angedeutet. Ja. Tut's da was?
Da sind wir jetzt auch wieder dran. Wir versuchen momentan sogar einen externen Redakteur dafür für Earthdawn zu finden, weil wir einfach mehr für dieses Spiel haben wollen. Wir haben gesehen, jedes Mal, wenn ein neues Produkt rauskommt, sind die initialen Verkäufe sehr gut. Nur dann flacht es halt relativ ab, weil die Konstanz in der Publikationsdichte von Earthdawn einfach fehlt. Das ist teilweise dem geschuldet, dass es bei Faser relativ wenig Produkte gibt. Und wir haben bis jetzt auch noch nicht den Arsch hoch genug bekommen, um dann eben Personalressourcen draufwerfen zu können, obwohl ich das sehr, sehr gerne machen würde, eben die deutschen Eigenproduktionen weiterzuführen. Ich hoffe, dass wir auch nächstes Jahr endlich diese Schlangenfluss-Kampagne dann wirklich mal in drei Teilen dann veröffentlichen können.
Da warte unter anderem ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Aber vielleicht hast du ja schon dann zu dem Zeitpunkt ein paar Insider-Informationen für uns.
Ich hoffe, dass wir das dieses Jahr zumindest noch so weit kriegen, dass wir das alles wieder auf Kurs bekommen, dass wir es nächstes Jahr veröffentlichen.
Toi, toi, toi. Was ist mit dem, sprechen wir über die Übernahme von den Systemen, die einstmals oder quasi immer noch unter der Lizenz vom Heidelberger Verlag sind, die jetzt von euch vertrieben und weiterentwickelt werden? Fangen wir doch mal an mit der großen, trächtigen Lizenz Star Wars.
Star Wars haben wir aktuell, glaube ich, 13 weitere Produkte fertig. Das sind teilweise Nachdrucke, die überarbeitet werden mussten, weil sich das Glossar von Star Wars konstant ändert, je nachdem, wie Disney das jetzt gerade in Deutschland sieht. Die X-Wings heißen jetzt zum Beispiel auch einfach X-Flügler. Das ist einfach umbenannt worden und das muss halt für jeden Nachdruck dann nochmal angepasst werden. Der Freigabeprozess und der Druckprozess ist höchst schwierig, weil das dauert ewig lange. Wie gesagt, wir haben momentan 13 Produkte, die von unserer Seite eigentlich fertig sind und die nur nach und nach jetzt reintröpfeln. Angeblich kommt Ende Oktober der Spielleiterschirm für Marande des Imperiums an, den wir vor zwei Monaten oder sowas schon mal den finalen Proof bekommen haben von der Druckerei. Ist das so in Ordnung? Können wir das so rausgeben? Wir haben gesagt, ja. Seitdem warten wir darauf, dass es angeliefert wird. Ich habe jetzt von einem Nachdruck von den Heidelbergern und von dem ersten Produkt von uns, den Sonnen der Verheißung, auch schon gedruckte Exemplare gesehen. Die haben uns die zugeschickt. Wann die chinesische Druckerei die in den Container packt und uns dann rüberschickt, kann ich allerdings noch leider noch nicht sagen. Das heißt, es ist sehr frustrierend für uns, muss ich leider sagen, weil wir sehr viel Arbeit und Energie reingesteckt haben, aber bis wir tatsächlich Produkt haben, dauert leider sehr extrem lange.
Ja, das macht natürlich auch wiederum, dass die Fans dann abspringen und sich wieder andere Systeme suchen, weil sie da nicht weiterkommen.
Oder zum Englischen zugreifen. Ich kann das ja durchaus verstehen, aber die Arbeit von uns ist gemacht, nur wenn wir halt für so ein kleines Quellenbüchlein von 128 Seiten, wie Sonnen der Verheißung, über 96 Seiten, halt von der Abgabe, von wo wir sagen, wir sind fertig mit der Produktion, bis zu der Ware kommt bei uns im Lager an. Wenn das 9 bis 12 Monate dauert, ist einfach viel zu lange Geld, das wir da reingesteckt haben, einfach geparkt. Deswegen müssen wir uns das jetzt sehr genau anschauen, ob sich das nicht langsam mal etwas bessert und wie wir dann damit verfahren.
Das möglicherweise sollte kein ordentlicher Return of Invest sein. Könnte das auch das Ende von Star Wars sein?
Das möchte eigentlich keiner, weil es gibt sehr viele Fans, das Zeug verkauft sich gut, es müsste nur mal ankommen. Na. Und es hat eigentlich auch bei denen kann ja keiner ein Interesse daran haben, dass es sich nicht die deutsche Version verkauft, weil sie bekommen halt auch Lizenzgebühren dafür. Deswegen finde ich es so schade, dass sich das halt so lange hinzieht.
Ist denn auch die Kommunikation mit Disney ein Bremser oder?
Wir können ja gar nicht direkt mit Disney kommunizieren, weil die Lizenz liegt immer noch beim Heidelberger Spieleverlag und wir übersetzen und verkaufen das ja für den Heidelberger Spieleverlag. Das heißt, wenn wir was haben, geben wir es an den Heidelberger Spieleverlag weiter. Der gibt das an Fantasy Flight Games weiter. Fantasy Flight Games redet mit Disney. Das sind also eine Menge Schritte dazwischen und irgendwo bleibt leider dann immer wieder was liegen.
Ärgerlich. Hoffen wir, dass da Besserung eintritt. Ja. Thema Heidelberger ist ein guter Sprungpunkt zur Lizenz von Warhammer.
Ja, Warhammer 40.000 ist damit am Ende. Nachdem sich ja Games Workshop und Fantasy Flight Games jetzt getrennt haben für die zukünftige Produktion, haben wir dann auch gesagt, alle Arbeiten an noch laufendem Material für Warhammer 40.000 haben wir eingestellt. Und wir verkaufen jetzt halt noch das bestehende Material ab, aber es wird definitiv nichts mehr weiter für Warhammer Fantasy oder Warhammer 40.000 an Übersetzungen für den Warhammer Fantasy Flight Games Material kommen. Wir mussten auch die digitalen Varianten der Bücher schon aus dem Shop nehmen. Das hat sofort geendet und der Abverkauf läuft noch bis, glaube ich, März nächsten Jahres.
Plant ihr da besondere Angebote, um das Lager leer zu kriegen?
Das muss der Vertrieb dann entscheiden. Das kann ich jetzt noch nichts zu sagen.
Okay, wunderbar. Dann das soweit zu dem. Was ist, ich gehe schon fast in Richtung Tabletop, aber bleib beim Rollenspiel, nämlich Iron Kingdoms.
Iron Kingdoms werden wir jetzt erstmal die Produktion zurückfahren. Es gibt ja nur sowieso nicht sonderlich viel Material, was wir noch nicht übersetzt haben, aber wir haben jetzt gemerkt, dass die Entfesselt-Sachen bislang nicht sonderlich gut angenommen werden. Also die Idee, Monster zu spielen und seinen Feind zu fressen und so ähnlichen Spaß, gibt es wohl offensichtlich im deutschen Bereich nicht so viel Interesse, wie wir das vermutet haben. Und wir wissen auch noch nicht, was Privateer Press jetzt weiter in dieser Hinsicht plant und was noch an kommenden Publikationen ist. Und jetzt nur No-Quarter-Material zu veröffentlichen und dass die eine Kampagne, die jetzt eben noch offen ist, wissen wir nicht. Also wann das und ob das jetzt noch kommt, kann ich noch gar nicht so sicher sagen. Ich mag Iron Kingdom sehr gerne, gerade Entfesselt auch. Ich würde das gerne weiterführen, aber da ich noch keine Info auch von über dem Atlantik habe, wie es jetzt weitergeht, bin ich da jetzt erstmal vorsichtig.
Also da auch ein halbes Stopp sozusagen.
Ja, leider.
Danke für den interessanten Überblick über die derzeitigen Produktlinien. Jetzt ist es ja so, dass Ulysses im Rahmen des Crowdfundings als quasi Marktabtastung oder auch als Vorbestellaktion diverse Linien auch neu angeht. Darunter gerade ist das aktuelle Projekt neuseeländisch, wenn ich mich nicht irre, Fracked Empire, postapokalyptisch.
Postapokalyptisches Science-Fiction. Es gab einen großen Krieg und die Leute sind halt, viele von den Rassen, die eben da in diesem Krieg gekämpft haben, auf den zwei unterschiedlichen Seiten, sind auf ihren Welten, auf denen sie gerade waren, gestrandet, weil die sich so ziemlich alle Raumschiffe kaputt geschossen haben. Und dann haben sie jetzt vor ein paar Jahren erst wieder die Raumfahrt entdeckt und erforschen jetzt erstmal wieder die Welt, wie sie hinterlassen wurde. Der Macher Wade aus Neuseeland, wie du schon richtig sagtest, bezeichnet das als Post-Apokalypse. Es ist vor allen Dingen ein langfristig angelegtes Sandbox-Setting, was ganz spannend ist für Leute, die halt wirklich intensiv längerfristig spielen wollen und auch was anderes spielen wollen, außer der soziale Charakter, der Kämpfercharakter. Da gibt es dann auch einfach den Wissenschaftler, weil der mit den Freizeitpunkten, die man zwischenzeitlich hat, gefundene wissenschaftliche Artefakte oder Forschungsergebnisse dann noch weiter bearbeiten kann, um was herauszufinden. Dadurch kann er dann ansehen und Geld gewinnen und damit sein Raumschiff aufrüsten oder mit verschiedenen Fraktionen dann anbandeln. Das ist alles sehr spannend gelöst. Und das Crowdfunding stand heute Morgen, glaube ich, auf 32.000. Unser Finanzierungsziel war 2.000.
Damit wohl die Erwartung deutlich übertroffen.
Wesentlich, also die 2.000 haben wir schon mit gerechnet. Also wir haben mal gesagt, unsere Erwartung für das Spiel, wir gehen immer davon aus, 10% des internationalen Kickstarters für den deutschen Markt, wir sind jetzt weit über dem, wir sind bei über 30% von dem, was der Internationale gemacht hat, was für die deutsche Version wirklich, wirklich ungewöhnlich ist. Wir sind auch jetzt zum Ende hin, ein bisschen sind uns die Stretch Goals ausgegangen. Da haben wir heute noch mit Leuten drüber geredet, was wir da noch dazu packen können. Jetzt im Finale werden wir noch unten was dazu packen.
Okay, interessant, dass so ein Wiederaufbau, Hoffnungssetting so erfolgreich ist. Den Leuten scheint dann doch vielleicht nicht mehr ganz nach den allzu düsteren, finsteren Dingen zu sein.
Das finde ich zum einen sehr schön, weil es gibt noch jede Menge Konflikte, aber die Leute müssen halt zusammenarbeiten, um etwas Neues, Großes zu erschaffen. Und die müssen halt über ihren eigenen Schatten springen, aber diese Konflikte, die zwischen den Rassen, wo man hat halt Krieg geführt und das ist noch sehr präsent in der gesamten Gesellschaft, dass es um Wiederaufbau geht und diese Probleme zu überwinden. Das ist ein positives Setting und es ist Science-Fiction, davon haben wir eh viel zu wenig.
Dem stimme ich bedingungslos zu.
Der Wade arbeitet momentan noch an weiteren Settings mit dem gleichen Regelsystem. Es gibt dann Fracked Realms, ein Fantasy-Setting, Fracked Seas, ein Piraten-Setting und Fracked Eternum, ein viktorianisches Steampunk-Geister-Setting. Da wissen wir noch nicht, ob wir die machen werden. Das müssen wir uns mal anschauen. Er ist auch noch in der Entwicklungsphase, genau wie für ein Tabletop-Spiel mit Skirmisher für Fracked Empire. Da müssen wir dann mal reden, wenn er bei diesen Spielen weiter ist. Die kommenden Crowdfundings, die jetzt bald starten, sind I'm Zombie.
Von niemand anderem als Mark Ryan Hagen?
Genau, von dem Vampire-Erfinder und hat auch viele von den Thematiken wieder aufgegriffen, nur jetzt eben im Zombie-Umfeld. Man muss jetzt nicht Blut saugen, sondern der Körper baut so eine giftige Substanz auf, die dafür sorgt, dass man eben dann verfault. Man muss dann in einem besonderen Ritual einmal im Monat teilnehmen, um das dann abzugeben. Es gibt ähnliche Strukturen, es gibt verschiedene Spezialfähigkeiten, die Zombies, Strains, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt im Deutschen heißen werden, dann haben. Also wer die Welt of Darkness, Geschmacksrichtungen der verschiedenen Kreaturen da kennt, wird sich da auch, glaube ich, zurechtfinden. Es hat ein völlig wahnsinniges Layout, jede Seite ist anders gestaltet, in so einem Grindhouse-Kino-Stil gemacht. Es kommt als ein Hardcover, das ist der Fluffband, despektierlich gesagt, wie Mark Ryan Hagen sagte, that's the real deal, das ist das, worum es ihm halt geht, diese Hintergrundsachen. Und es gibt eine Pappbox mit Spielmaterial, mit Karten, mit Markern, die du eben zum Abwicklung des Spiels brauchst. Wir sind momentan noch dabei, weil es wird eine neue Regelversion geben und die wird von uns dann aktuell noch dann übersetzt fürs Crowdfunding.
Nun war es so, dass bei einem Zombie-Kickstarter, dem amerikanischen, es sehr viele, sehr langfristige Verzögerungen gab. Habt ihr die Befürchtung, dass ein ähnlicher Fall auch hier eintreten kann?
Die Befürchtung nicht, nein, das Material liegt uns ja schon größtenteils vor, sodass wir im Zweifelsfall das selbst produzieren können. Wegen der Box und dem darin enthaltenen Material müssen wir schauen, weil das ist doch ein bisschen komplexer als ein normales Buch. Aber ich bin auch zuversichtlich, die bisherigen Preisanfragen, die ich rausgeschickt habe, die Druckereien scheinen zumindest grundsätzlich in der Lage zu sein, das zu produzieren.
Wie kam es zum Kontakt mit Mark Ryan Hagen?
Das kann ich gar nicht so genau sagen. Es kann sein, dass das über unsere Lab-Convention, die wir auch bei Crowdfunding gemacht haben für Vampire, da war der ja auch Stargast, hat er uns ein Spiel präsentiert und dann haben wohl die entsprechenden Leute, die es ausprobiert haben, dann gesagt, es ist interessant genug, lass uns auch mal ein Crowdfunding für die deutsche Variante machen. Das ist jetzt nicht wie zum Beispiel bei Fact Empire eine Finanzierung des Deluxe-Modells, wo wir wissen, damit wir genau wissen, wie viele Luxusvarianten von dem Spiel wir erstellen müssen, sondern es ist tatsächlich, wenn die Finanzierungssumme nicht zusammenkommt, machen wir auch kein deutsches Zombie.
Okay. Ein Zombie, Mark Ryan Hagen, bietet mit seinem düsteren Grundtenor einen guten Absprungpunkt wieder zurück zur World of Darkness. In dem Bereich der Lizenzvergabe von Onyx Path oder White Wolf bzw. Paradox Interactive. So genau weiß man das ja immer noch nicht, trotz aller Äußerungen hier und da. Ihr habt im Rahmen der Finanzierung von der Vampire oder Vampire Jubiläumsausgabe auch schon bereits Werwolf die Jubiläumsausgabe angekündigt. Kannst du uns da schon was verraten?
Ja, also wie gesagt, wir hatten das im Crowdfunding ja schon freigeschaltet. Deswegen warten wir auch einen gewissen Zugzwang, uns tatsächlich darum zu kümmern. Das hat jetzt durch die Übernahme von White Wolf und dann mit Onyx Pass abklären, wer ist überhaupt jetzt für was zuständig. Hat viel länger gedauert, als wir das eigentlich gerne haben wollten. Aber die Arbeiten an W20 haben begonnen, sodass wir das Crowdfunding hoffentlich noch bis Ende des Jahres starten können.
Das ist zeitig.
Ja, das wird dann das Grundbuch und 4 weitere Produkte, die dann auch über dieses Crowdfunding dann eben kommen in der Deluxe-Ausgabe. Also Grundbuch dann auch mit diesen, mal gucken, ob es gestanzt oder gelasert wird, mit den Krallenspuren vorne drin, was viele Druckereien in Verzweiflung stürzt. Und 4 Büchern.
Das heißt, wenn ihr jetzt bereits einen Zombie angekündigt habt und auch noch Werwolf oder W20, wie man ja auch kurzform sagt, noch diesen Jahr lancieren wollt, laufen dann beide Finanzierungen parallel?
Nein, die werden nacheinander laufen.
Aber ein sehr enger Zeitplan, denke ich dann.
Ja, sie wird nicht viel Zeit dazwischen laufen. Zu dazwischen sein, ja.
Ja, dann sind wir mal gespannt, was sich da so tun wird. Okay, Michael, dann bedanke ich mich für diesen kurzen, prägnanten, guten Überblick und schwenke damit weiter zu Nikolai, der schon dringlich wartet, dass er auch viel über DSA erzählen darf. DSA, deutsches Schlachtross in Sachen Rollenspiel, Platzhirsch, uralte Tradition, vor fast 2 Jahren schon jetzt in die 5. Edition gegangen, nahezu 2 Jahren. Jetzt gerade mit einer neuen Veröffentlichungsstrategie in Richtung der Regionalbände mit den streitenden Königreichen. Nostra und Andergast als letztes. Was tut sich denn bei euch? Was ist gerade ganz frisch raus? Worauf können die Fans sich freuen und woran wird gerade gearbeitet?
So, der ursprüngliche erste Release war im August 2015. Also von den 2 Jahren sind wir noch einen Augenblick entfernt, aber wir haben immer schon eine 2. Auflage des Regelwerks am Start, jetzt auch im Taschenbuchformat, aber das auch schon seit ein paar Tagen. Was tut sich denn im Bereich? Also als nächstes kommt das Buch Aventurische Namen. Ein Buch, in dem genau das drinsteht, was man vermuten würde, wenn man den Titel kennt.
Wird denn auch innerhalb dieses Buches ein wenig vielleicht auf die Sprachhistorie und Ähnliches eingegangen? Oder handelt es sich tatsächlich um eine Liste von Namen und deren Bedeutung?
Natürlich handelt es sich nicht rein um Namenslisten, sondern zunächst einmal haben wir ein Kapitel zu den Namen der Menschen und das aufgeteilt nach den einzelnen Kulturen und Regionen. Zu jeder Region steht immer ein kleiner Einleitungstext dabei, der erklärt, wie eigentlich Namen in einer bestimmten Region zustande kommen. Zum Beispiel, dass in der Region Greifenfurt, die zum Mittelreich gehört, der Paios-Glaube besonders wichtig ist und dass oft daher Einflüsse aus der Paios-Kirche bei der Namensgebung eine Rolle spielen. Und dann gibt es immer einen Abschnitt Helden und Heilige, in dem werden berühmte Persönlichkeiten der Vergangenheit aufgelistet, mit einer kurzen Erklärung, wer das war, um sich von sowas inspirieren zu lassen. Und wenn man zum Beispiel ein Spieler ist, der sagt, ich möchte gerne jetzt aus den Nordmarken kommen und ich möchte, dass die Eltern meines Helden ihm einen Namen gegeben haben, der an irgendeinen großen Helden erinnert, kann man genau da nachgucken und sich inspirieren lassen. Dann gibt es eine Liste von Vor- und Nachnamen, von Vornamen für weibliche und männliche Charaktere. Dann gibt es eine Liste für ganz normale Nachnamen, in der Regel von Gemeinen. Und dann wird aber auch immer noch eine Liste angehängt, zumindest in Regionen, wo das üblich ist, wo die Namen typischer Adelsgeschlechter aufgeführt sind, damit man sich daran orientieren kann. Dazu gibt es dann weitere Features, wie zum Beispiel Magiernamen. Magier dürfen, wenn sie ihre Adeptenprüfung abgelegt haben, einen neuen Namen wählen. Auch dazu gibt es einen Abschnitt. Es gibt einen Abschnitt über Bühnennamen, zum Beispiel für Schaukämpfer, Gladiatoren, Quacksalber und so weiter, die sich irgendeinen besonderen Namen geben können. Es gibt einen kleinen Exkurs zum Namen Alrik. Wer schon immer wissen wollte, was es mit diesem Namen auf sich hat, wo der herkommt, in unterschiedlichen Kulturen Aventuriens, wird da...
Es gibt den Namen auch in verschiedensten Kulturen Aventuriens.
Richtig, es gibt zum Beispiel das All mit dem Apostroph Rick im Tulamidia, was denn tatsächlich so was...
Gibst du, das war doch ein Running Gag von euch aus der Redaktion, oder?
Was so viel heißt wie der Königliche. Nein, das hat schon lange Tradition, also lange bevor ich dazu gekommen bin, für Ulysses irgendwas zu machen, war das schon so. Auch der erste Held, den man in dem Solo-Abenteuer der DSA-1-Box spielen konnte, das denn in das erste Gruppenabenteuer Sylvanas Befreiung mündet, der hieß auch schon Alrik. Und das wird auch da nicht unerwähnt gelassen. Darauf folgt ein Kapitel zu Namen von anderen Spezies. Dazu gehören natürlich die Elfen und die Zwerge, auch aufgeteilt in ihre Kulturen. Aber auch Echsenmenschen, Orks, Goblins und Oger bekommen da ihren Anteil. Dann gibt es auch noch einen Abschnitt zu den Namen von Reittieren oder Tierbegleitern.
Namen über alles.
Genau.
Gibt es denn auch regelseitige Bereiche in diesem Band dann?
Ja, es gibt auch ein paar neue Vor- und Nachteile. Das sind Fokusregeln, also Regeln, die man nicht benutzen muss. Die sind in der Regel nicht besonders kostspielig, was den Abenteuerpunktestand betrifft. Weniger im negativen, sondern auch im positiven Bereich. Also sind wirklich nur kleine Add-ons. Und da kann man was Besonderes mit seinem Namen machen. Zum Beispiel hier, ich habe einen bösen Namensvetter zum Beispiel. Das ist ein Nachteil, der dann in der Spielwelt automatisch einen NSC sozusagen generiert, der denselben Namen hat wie der Charakter oder sich nur so nennt und in diesem Namen irgendwelche krummen Dinger dreht, die immer auf den Helden irgendwie zurückfallen und dem Helden dadurch irgendwie Probleme bereiten können.
Okay. Also wahrscheinlich eher was Interessantes für die Leute, die der Welt noch mehr Glaubwürdigkeit, noch mehr in sich Geschlossenheit geben wollen.
Oder auch eine gewisse Prise Humor noch mit reinbringen wollen. Es gibt zum Beispiel auch den Nachteil lächerlicher Name, bei dem man unter Umständen Schwierigkeiten haben kann. Also, wenn ich mich recht erinnere, ist eine Teilprobe bei Gesellschaftstalenten erschwert. Einfach weil das Gegenüber, wenn man sich dem vorstellt, erstmal kaum einkriegt vor Lachen.
Also so lächerlich. Na gut, okay, das zu den Namen. Was tut sich abseits der Namen? Was ist die nächste Region, der ihr euch zuwenden wollt?
Bei den Regionen haben wir, wie auf der Radcon auch schon angekündigt haben, die Siebenwindküste im Moment auf dem Schreibtisch. Das bedeutet Albernia und der Windhag. Die ersten beiden Provinzen des Mittelreichs. Ich bin schon gedanklich bei den weiteren. Aber das sind die als nächstes erscheinen werden. Und
ich erinnere mich an die Anekdote von der RPC mit der Deichgabel. War das? Ging das in die Richtung?
Genau, in den Streitenden Königreichen hatten wir die Deichgabel als improvisierte Waffe, ja. Die mittlerweile auch in dem Heldenwerk Abenteuer Deicherbe eine Rolle gespielt hat.
Das meinte ich, genau, richtig. Mit dem Aufgreifen der Gabel, um den Damm zu hüten sozusagen.
Genau.
Wird es ähnliche charmante Details dann auch in den nächsten Erweiterungen geben?
Natürlich haben wir wieder zahlreiche Quervernetzungen zwischen der Regionalspielhilfe und den Begleitprodukten eingepflegt.
Welche Produkte sind im Rahmen dieser Regionalbetrachtung geplant?
Wir bleiben bei der grundlegenden Konzeption der Reihe den Publikationen aus den Streitenden Königreichen erstmal treu. Also wir werden neben der Regionalspielhilfe selbst ein Heldenbrevier der Siebenwindküste herausbringen. Wieder ein kleines Büchlein im Vademecum-Format in dieser braunen Lederoptik, wo einige Figuren aus der Region der Siebenwindküste auf ein Abenteuer ausziehen und die Welt halt aus ihrer Sicht betrachten und dem Leser einen subjektiven Eindruck geben, wie Leute von der Siebenwindküste so ticken. Diesmal sind es allerdings vier Figuren, nicht zwei wie bei den Streitenden Königreichen. Und wir haben auch die Romanhandlung noch stärker in den Fokus gerückt. Wir haben einfach gemerkt, wenn man zum Beispiel auf Avispfaden und das erste Heldenbrevier nebeneinander stellt, das hat von der Erzählstruktur der Geschichte einfach besser funktioniert. Und deswegen haben wir das jetzt auch wieder so gemacht. Das Heldenbrevier ist diesmal von Carolina Möbis. Die kennt man sonst auch vom Aventurischen Boten. Und die ist auch verantwortlich gewesen für den Mehrer der Macht, den Roman, der in Andergast und Nostria gespielt hat, wo es um König Wendelmir ging. Dann haben wir ein Regionalabenteuer, wieder ein 48-Seiter Softcover. Der finale Titel steht noch nicht fest.
Magst du uns eine leichte inhaltliche Andeutung geben?
Aber sicher. Der Autor des Abenteuers ist Dominik Ladek. Und das Abenteuer beginnt in Albernia, genauer gesagt in der Grafschaft Bredenhag. Das ist so die Grafschaft, die am Südende des Farindelwaldes liegt. Wer die Augen demnächst beim Aventurischen Boten aufhält, der wird vielleicht schon den ersten Hinweis auf das Abenteuer dort entdecken können. Und eine Gruppe von Helden wird gesucht, die jemanden finden, der in der Lage ist, eine ganz besondere Aufgabe zu lösen, die mit Feenmagie im Zusammenhang steht. Und diese Suche schickt die Helden dann auf eine Reise, die sie nicht nur durch Albernia scheucht, sondern bis in den Windhag bringt. Und sie kommen auf anderen Wegen zurück, zurück nach Bredenhag, als sie Bredenhag verlassen haben. Und wir haben als großes Feature-Thema der Region Siebenwindküste unter anderem Feen mit dabei, wer dann jetzt ein bisschen...
Farindelwald ist auch, glaube ich, ne?
Genau, die Fee Farindel spielt eine wichtige Rolle, hat auch mit dem Abenteuer was zu tun. Also das Abenteuer spielt nicht nur in Albernia und dem Windhag, sondern auch noch woanders.
Ganz woanders, ja.
Woanders, dachte ich mir.
Genauer werde ich das aber nicht eingrenzen.
Das heißt, das klingt aber durchaus interessant. Es wird wahrscheinlich wieder eine Rüstkammer geben.
So ist es. Es wird wieder eine Rüstkammer geben, die Rüstkammer der Siebenwindküste. Darin enthalten sind zum Beispiel solche Sachen wie das Havena Messer. Das Havena Messer ist eine Eigenentwicklung der Uinin-Schwertgesellen aus Havena. Die haben bisher immer mit dem Kurzschwert oder dem Kuslicker Säbel gekämpft. Da die Schwertmeisterin allerdings eigentlich eine Schülerin von Krona Adasin war, die ursprünglich mal den Stil mit Langschwert und Schild gelehrt hat. Scanlail hat das dann reduziert auf den Buckler und die kürzere Klingenwaffe. Haben wir jetzt gesagt, okay, die haben jetzt den Einfluss der albernischen Bevölkerung noch genommen. Da gibt es die albernische Bauernwehr, ist halt so eine Art einfache Klingenwaffe, die vom Land jeder sein eigen nennt. Und haben das alles miteinander verschmolzen und daraus das Havena Messer gemacht. Das orientiert sich irdisch ein bisschen an einer Mischung aus dem langen Messer, aber es ist ein bisschen kürzer, hat einen Parierhaken und erleichtert also dadurch den besonderen Kampfstil der Havener Schwertgesellen.
Also so etwas wie ein schlankes, längeres Entermesser.
Ja, so in etwa, genau. Aber auch andere Gegenstände haben wir da drin, wie zum Beispiel Artefakte, die mit Feenmagie etwas zu tun haben. Dann haben wir eine kleine Spielhilfe am Ende der Rüstkammer, so wie wir in der Rüstkammer der Streitenden Königreiche haben. Eine kleine Spielhilfe mit drei Händlern, die man überall in den Streitenden Königreichen treffen konnte. Für die Region Adania und den Windhag haben wir eine kleine Spielhilfe, die sich um Schmuggler dreht. Wir haben eine Schmugglerbande, ein Schmugglerversteck da beschrieben, denn auch neben den Feen ist der Schmuggel an der Küste ein ganz interessantes Thema, das wir immer mal wieder aufgegriffen haben. Und da dann auch die Ausrichtung der Spielhilfe am Ende der Rüstkammer drauf ausgerichtet haben.
Das heißt, wir haben ein Regionalband, wir haben ein Abenteuer, wir haben die Rüstkammer und wir haben das Brevier oder das Brevier. Es gab zu den Streitenden Königreichen auch einen Soundtrack. Ist sowas hier auch geplant?
Ja, der Soundtrack Sphärenklang, die Siebenwindküste, ist auch schon eigentlich fertig. Ich habe die Tracks alle schon auf meinem Rechner, ich habe sie alle schon angehört. Was jetzt noch fehlt, ist, dass wir da noch die kleinen Texte zuschreiben, die das Booklet füllen werden. Aber natürlich kommt auch der Soundtrack erst mit dem Rest der ganzen Produktpalette wieder auf den Markt.
Wann geht's da los?
Das wird alles im ersten Quartal des nächsten Jahres auf den Markt kommen. Aber wir sind noch nicht am Ende mit den Produkten. Zwei sind noch nicht gefallen, und zwar die beiden Kartensets. Einmal das Spielkartenset, das wie auch bei den Streitenden Königreichen schon die neuen Kreaturen enthalten wird, die neuen Waffen, die neuen Zauber, die neuen Liturgien diesmal. Denn wir haben ja nicht nur neue Zauberer in dem Band drin, mit zum Beispiel dem Magier aus Honingen, der den Boten verfolgt hat, hat mitbekommen, dass dort ein Versuch unternommen wurde, eine neue Magierakademie zu gründen. Das hat bisher nicht geklappt, aber da ist immer noch so ein kleiner Zirkel an magischen Lehrmeistern und man kann jetzt immerhin schon einen Magier aus Honingen spielen. Aber wir haben auch einen neuen Geweihten in der Regionalspielhilfe drin, nämlich den Effert-Geweihten. In Alvernia ist der Glaube an Effert eine der wichtigsten Kirchen dort. Da konnten wir den Effert-Geweihten natürlich nicht unterschlagen. Also haben wir den Effert-Geweihten in der Regionalspielhilfe, die Liturgien dann auch auf den Spielkarten. Und natürlich auch neue Sonderfertigkeiten, zum Beispiel für die Schwertgesellen aus Havena, für die Krieger aus Havena und Winhall und so weiter. Und dann haben wir natürlich noch das Landkartenset, das auch wieder die unterschiedlichen Karten beinhalten wird, die man auch in der Regionalspielhilfe selbst finden wird. Also einmal die Karte, die einzelnen Regionen stärker voneinander abgrenzt, also zum Beispiel den großen Fluss selbst, das Delta des großen Flusses, die Windhagberge, das Winhaller Land, den Farindelwald, das albernische Seenland und so weiter. Dann haben wir eine politische Karte, die einzelnen Lehen voneinander abgrenzt. Wir haben die normale Regionenkarte, die beiden Regionen auf einer großen Karte zeigt. Und dann haben wir noch Stadtpläne von Abilacht, Havena, Kündorch, Harben, Winhall und irgendeine vergesse ich jetzt, glaube ich, noch.
Bei so viel Karten ist es auch nicht weiter verwunderlich. Greift ihr denn Inhalte aus der alten Havena-Box auf?
Meinst du jetzt die ganz alte Havena-Box?
Die ganz alte von Schmidt-Spiele, die damals es irgendwo mal gab, ja?
Also Havena bekommt natürlich seine Beschreibung in der Regionalspielhilfe auch, aber nicht in einem so großen Ausführlichkeitsgrad, wie das eine ganze Box hätte tun können. Natürlich gibt es auch immer noch Dinge in Havena, die es schon früher gab. Zum Beispiel die Unterstadt, den untergegangenen Fürstenpalast, das Wachsfigurenkabinett, das Vergnügungsschiff. Aber das ist ein anderes. Das alte ist ja irgendwann mal kaputt gegangen, das aus der Box. Wir haben ein neues Vergnügungsschiff, das gab es aber auch schon in der letzten Regionalspielhilfe. Und in Havena gibt es den Turm von Nahema noch in der Unterstadt. All das findet man auch wieder, ja.
Aber so ein alter, traditionsreicher und sehr schwerwiegender Name. Nahema.
Nahema, genau.
Ja.
Aber zu Havena haben wir noch etwas ganz Spezielles in der Mache. Da wir in der Redaktion alle große Freunde dieses Urgesteins Aventuriens sind, haben wir uns dazu entschlossen, weil uns der Anteil, den wir der Stadt in der Regionalspielhilfe geben können, uns nicht gereicht hat, haben wir uns dazu entschlossen, ein extra Havena-Band noch zu machen. Man wird also alles, was man braucht, wenn man mal nach Havena kommt oder da durchreist, auch in der Regionalspielhilfe finden. Wenn man aber ausführlich das Spiel in der Stadt Havena nochmal angehen möchte, Thema Stadtabenteuer oder Schatzsucher in der Unterstadt, Schmuggler und all das, da haben wir noch einen weiteren Band in der Mache, nämlich den Stadtband zu Havena, der auch eine neue Reihe für DSA 5 eröffnen wird. Und diesen Band, den macht Anton Weste mit uns zusammen, das, was uns sehr freut. Er hat ja auch schon die Gareth-Box gemacht, die bei unseren Fans größtenteils sehr gut angekommen ist. Der Havena-Band wird jetzt nun deutlich kleiner im Umfang als die Gareth-Box. Aber immerhin ein Buch für eine Stadt. Das wird wohl ein 96-seitiges Hardcover.
Umfangreiche Sammlung, möchte ich sagen, alleine für dieses Gebiet. Aber auch durchaus ein Gebiet, was lange Tradition hat. Das kann ich mich sogar noch erinnern, Ende der 80er an Havena. Wenn ihr jetzt so ein bisschen sehe, wie ihr euch voranarbeitet über Regionen, ist der Eindruck richtig, dass ihr gegen den Uhrzeigersinn der Küste entlang geht?
Nein. Bisher haben wir das getan. Und auch die nächste Inkarnation der Reihe könnte den Eindruck noch verstärken, obwohl wir, also zumindest, dass wir uns gegen den Uhrzeigersinn bewegen.
Also das liebliche Feld?
Nein, dann würden wir uns ja entsprechend deiner Vermutung gegen den Uhrzeigersinn an der Küste entlang bewegen. Wir bewegen uns zwar gegen den Uhrzeigersinn, aber nicht an der Küste entlang, denn ebenfalls in Arbeit ist die Spielhilfe zu den Flusslanden. Darin fassen wir die Nordmarken und den Kosch zusammen. Also wir bleiben daran, dass es anschließend an die Region Alvernia und den Windhag weitergeht. Das wird der nächste Teil der Regionalreihe sein. Aber auch Torwahl lassen wir nicht links liegen. Da geht es dann im Norden weiter.
Ich hätte es schon vermisst.
Ja, das natürlich. Das ist auch eine beliebte Region.
Das wohl.
Und das wohl. Wir haben für Torwahl schon einiges an Vorarbeit in der Schublade liegen. Aber wir haben die Arbeiten an Torwahl erstmal ruhen lassen jetzt für eine Weile, um ein paar andere Sachen erstmal auf die Zielgerade zu bringen. Und was wir jetzt auch machen, ist, dass wir uns, auch wenn wir noch nicht die konkrete Planung der weiteren Regionalspielhilfen für das Mittelreich angehen, machen wir jetzt doch eine Übersichtsplanung für alle erstmal, bevor wir weiter voran preschen, sage ich mal.
Habt ihr ungefähr eine Ahnung, wie viele Regionalhilfen ihr in 2017 schaffen wollt?
In 2017?
Also Regionen.
Also wir wollen auf jeden Fall 3 bis 4 veröffentlichen, wobei die Arbeiten an der Siebenwindküste, die als erstes rauskommt, wenn die im ersten Quartal erscheint, ist der Hauptteil der Arbeit natürlich in 2016 erfolgt, aber erscheinen wird sie 2017. Danach geht es dann mit den Flusslanden und Torwahl weiter. Aber auch nachdem die Theaterritterkampagne abgeschlossen ist, wird dann die Regionalspielhilfe für das Bornland angegangen. Und wir haben auch schon die Region um das Südmeer zumindest in den Startlöchern.
Wie lange, schätzt du, braucht ihr, bis ihr alle Regionen beleuchtet habt?
Das kann ich dir jetzt auf Anhieb nicht sagen. Da müsste ich mal auf meine Liste schauen.
Also es gibt eine Langfristplanung in die Richtung, ja?
Ja, wir haben die Region natürlich alle schon eingeteilt. Aber wir haben also zumindest für 2018 nur eine grobe Reihenfolge. Und ob wir die halten, das wissen wir noch nicht. Vielleicht kommt es noch eine saucoole Abenteueridee dazwischen und dann sagen wir, wir müssen für diese Region eigentlich jetzt auch die Regionalspielhilfe machen, dann machen wir das eventuell auch. Von daher kann ich dir das erstmal noch nicht sagen, das wäre
zu früh.
Da könntest du ja jeden fragen, der dir eine Reihenfolge.
Ich würfel mir dann die Beste aus, die mir am meisten gefällt. Das war schon ein sehr, sehr weiter Blick in die Zukunft für das alles, was noch kommen wird, was im Bereich Regionen, Spielhilfen, Material quasi zur Unterstützung angeht. Was ist denn mit dem großen, mächtigen Komplex Regeln?
Die aventurische Magie ist der nächste Band, in dem es um die Regeln von DSA 5 geht. Der Band ist soweit fertig. Wir haben jetzt in den letzten Wochen, da hat Alex doch, glaube ich, nochmal einen Blogpost zugeschrieben, nochmal alle Regelelemente, also alle Crunch-Elemente, seien es Zauber oder Sonderfertigkeiten oder besondere Sonderfertigkeiten, die man als Traditionsartefakt-Zauber bezeichnen könnte, die man, also Stabzauber zum Beispiel, oder auch die Zauber, die ein Zauberbader auf sein Traditionsartefakt, sein Instrument legen kann, gegeneinander gegenübergestellt, um nochmal so ein Feintuning, was das Balancing betrifft, zu machen, die Kosten nochmal genau abzuwägen. Zum Beispiel, ist der Zauber hier wirklich in Kategorie B richtig aufgehoben? Sollte das nicht eher ein A-Zauber sein? Der hat eine größere Reichweite als der, lass uns den nach oben schieben und so weiter. Und im Lektorat des Bandes sind halt auch noch ein paar Sachen aufgetaucht, die wir regelseitig noch ändern wollten. Das haben wir jetzt alles gemacht, so dass der Band im Dezember erscheinen wird. Bevor die Magie rauskommt, haben wir immer noch neben dem Namensbuch auch noch ein paar andere Sachen, die wir bis Ende des Jahres auf den Markt bringen werden. Da geht es dann in Richtung Abenteuer. Da haben wir einmal den fünften Teil der Theaterritterkampagne, der noch dieses Jahr erscheinen wird. Die Silberne Wehr mit Loidara, einem wichtigen NSC aus der Kampagne, auf dem Cover. Und der abschließende Band der Kampagne, der Rote Chor, wird dann... der wird gerade noch geschrieben, der wird dann Anfang des Jahres...
Das klingt nach einem sehr, sehr martialischen und gewalttätigen Ende.
Ist das so, der Rote Chor? Also spielt größtenteils in Festum. Dort gibt es ja eine...
Sofern du Chor mit CH meinst und nicht mit K.
Vielleicht ist es ja doppeldeutig. Also ja, das Abenteuer wird, nachdem ich die ersten Sachen dazu gelesen hatte, was da passieren wird, hatte ich gedacht, okay... Das ist es dann. Und dann habe ich die richtige Outline zu gesehen bekommen, dachte ich, ah, okay, es geht nochmal richtig zur Sache. Ja, aber ich glaube, wir haben es zu Teil 4 immer schon gesagt. Man merkt jetzt deutlich, dass die Kampagne sich langsam Richtung Finale bewegt. Im grünen Zug ging es ja schon kriegszugmäßig zur Sache. Und in der Silbernen Wehr geht es actionreich und mystisch, magisch weiter. Und im Roten Chor passieren dann nochmal Dinge, die man so, glaube ich, noch nicht erwarten würde. Und auch das Erwachen des Bornlandes wird da nochmal in den Fokus gerückt und warum und weshalb und wieso und wie das alles miteinander zusammenhängt, wird dann ein wenig näher beleuchtet. Und
klingt so, als ob jemand, der beabsichtigt, im Bornland zu spielen, diese Kampagne auf jeden Fall nochmal mitnehmen sollte.
Ich würde eigentlich jedem empfehlen, der gerne größere Kampagnen bei DSA spielt, sich die Kampagne mal vorzunehmen. Und wer gerne im Bornland spielt, der kommt eigentlich kaum drum herum. Ja, was mich da besonders freut, ist, dass wir auch die Autoren, die für die Kampagne verantwortlich zeichnen, dazu gewinnen konnten, für die Regionalspielhilfe auch weiter sich mit dem Bornland zu befassen. Das macht die ganze Sache natürlich schön rund.
Wie aus einem Guss dann quasi.
Genau, ja, genau.
Was tut sich sonst noch in Sachen Abenteuern? Plant ihr auch etwas Kleineres, was man so einfach einstreuen kann, vielleicht auch Solo-Abenteuer?
Wir haben bei den kleineren Abenteuern erstmal noch den ewigen Hass, oder ewiger Hass heißt das Abenteuer eigentlich. Ein 64-Seiter, der uns nochmal in die streitenden Königreiche führen wird. Eigentlich hatten wir geplant, dieses Abenteuer als Begleitabenteuer zur Regionalspielhilfe rauszubringen. Wir haben uns letztendlich dann aber dagegen entschieden, weil das Abenteuer eigentlich nur in einer Region innerhalb der Streitenden Königreiche spielt. Und wir wollten für die Reihe der Regionalabenteuer, also die Abenteuer, die als 48-Seiter immer die Regionalspielhilfe begleiten, ein Abenteuer haben, welches den Spielern ermöglicht, so eine kleine Rundreise, fast schon eine Sightseeing-Tour durch die Region zu machen, um halt die wichtigen Punkte und Elemente in dem Setting einfach mal abgreifen zu können, um ein Gefühl für die Region zu bekommen und gleich einen Überblick zu haben und nicht nur an einer Stelle ein bisschen was machen zu können. Deswegen haben wir das Abenteuer nach hinten geschoben. Und das ist, wie gesagt, ein 64-Seiter. Da kann man nochmal in die Streitenden Königreiche sich begeben. Man kann das wunderbar in einer Reihe spielen mit Deicherbe, neue Bande, uralter Zwist und dann den ewigen Hass noch hinten dran. Dann, also das zu den kleineren Abenteuern. Wir haben noch ein größeres Abenteuer, was dieses Jahr noch erscheinen wird, nämlich Niobaras Vermächtnis. Das wird ein 96-seitiges Hardcover. Darin geht es um das Vermächtnis der benannten Person, Niobara, bekannte Sternkundlerin und Prophetin aus der Zeit, Zeitgenossin Rohals des Weisen. Die hat etwas hinterlassen, was auch für das heutige Aventurien noch von Bedeutung ist. Und sie hat sich ziemlich genau überlegt, wann das gefunden werden soll und was die Leute drauf haben müssen, die das finden sollen. Es schickt die Helden auf so eine Art Rätselpfad durch einen Großteil von Aventurien. Also der nördlichste Punkt liegt im Sveltland in der Nähe des Rohrwildgebirges und der südlichste Punkt liegt, glaube ich, auf Altoum, also der größten der Waldinseln. Also man kommt gut rum, das Horasreich ist dabei, man ist in also Winsalt, Gareth, man ist viel im Tulamidenland unterwegs, unter anderem Rashtul, Kunshom und andere Städte. Man kommt also gut rum und hat halt überall so kleine Rätsel zu lösen, um zum nächsten Schritt zu finden.
Sind es denn mehr logische Rätsel, die sich tatsächlich herleiten lassen, oder braucht es dafür schon sehr, sehr viel Spielerkreativität?
Die Rätsel sind alle so angelegt, dass man sie eigentlich allein aus dem Abenteuer heraus lösen kann. Bis auf, ich glaube, für ein Rätsel braucht man so ein bisschen sowas wie so ein räumliches Vorstellungsvermögen. Für ein Rätsel braucht man so ein leichte, man sollte Zahlen im einstelligen Bereich damit sicher mathematisch agieren können. Aber ansonsten sind es auch Rätsel, die sich aus dem Hintergrund von Aventurien ergeben. Aber für solche Rätsel sind immer eigentlich Hinweise in vorherigen Abenteuern oder in dem entsprechenden Abenteuer gegeben, sodass man diese Hinweise einfach zusammenpuzzeln kann, um die Rätsel zu lösen. Ansonsten sind aber auch immer Probenmechanismen angegeben. Also es gibt ja solche und solche Spieler, es gibt einige Spieler, die wollen partout keine Probe für ihren Helden würfeln, wenn sie an einem Rätsel sitzen. Das wollen sie verdammt nochmal am Spieltisch lösen. Und da gibt es Spieler, die haben überhaupt keine Lust, Rätsel als Spieler zu lösen. Die sagen, mein Held müsste das aber jetzt können. Guck mal hier, ich habe Klugheit doch 14 oder 15. Mein Charakter löst das doch im Handumdrehen. Für den ist ein Probenmechanismus.
Und du musst natürlich beide bedienen können innerhalb eines solchen Abenteuers.
Abenteuer auch.
Okay. Also quasi ein Reise- und Rätselabenteuer.
Reise- und Rätselabenteuer, genau.
Ist eigentlich durchaus immer ganz gerne gesehen, sowas. Okay, das heißt, wir haben Reiseabenteuer, wir haben das Ende der Theaterritterkampagne, wir haben die Ankündigung einer neuen Kampagne, wir haben kleinere Abenteuer, die in Nostra-Andagas stattfinden, weiteres, was kommen wird im Rahmen der Regionalsets. Gibt es denn auch Solo-Abenteuer, die man einfach gemütlich für sich auf der Couch durchspielen kann?
Wir haben ja schon den Vampir von Havena, wo man einen Streunercharakter in sein erstes Abenteuer führen kann. Und wir haben auch ein neues Solo-Abenteuer in der Mache. Der Arbeitstitel lautet Die Verschwörung der Magier. Und wer dann eins und eins zusammenzählt, kann sich wahrscheinlich schon denken, welcher klassische Heldentyp dort in sein erstes Abenteuer schlittern könnte. Wenn das läuft, dann mit dem 1-1 zusammenzählen, hat man auch recht. Das Abenteuer ist ja auch schon im Lektorat und wird aber nicht mehr dieses Jahr erscheinen, glaube ich, sondern Anfang nächsten Jahres.
Und ist ein ungefähren Umfang, wie viele Abschnitte sind?
Den Umfang der Abschnitte habe ich nicht im Kopf, aber es wird auch ein 64-seitiges Softcover werden. Das wird eine ganze Reihe sein.
Ja, schauen wir noch mal, was da sonst noch kommt und die jungen Recken in ihre ersten Abenteuer führen wird.
Ich habe gerade die letzten Tage auch schon die Ideen für das nächste Solo auf den Tisch bekommen. Da wird es also auch mit weitergehen. Wir werden aber nicht nur Solos herausbringen, die sich um spezielle Professionen drehen, sondern auch noch welche, die anderes Publikum bedienen, sage ich mal. Dann haben wir noch die Überarbeitung der drei Beta-Abenteuer, die wir zur Beta-Phase von DSA 5 herausgebracht haben. Über die hatten wir auch schon auf der RadCon ein bisschen was erzählt. Das erste, was davon erscheinen wird, ist das Beta-Abenteuer von Michael Marsberg, Die Gunst des Fuchses. Das ist schon überarbeitet, muss aber jetzt halt nochmal an die neueste Regeledition angepasst werden. Und ja, kann dann auf den Markt kommen.
Wird es denn eine preisliche Vergünstigung für die geben, die bereits die Beta-Druckversion gekauft haben?
Nein, das ist zumindest nicht geplant. Das Abenteuer bietet aber jetzt nochmal erheblich mehr Text, denn wir hatten in den Beta-Abenteuern ja auf jeder Seite so einen kleinen Notizzettel. Den haben wir jetzt stattdessen mit Zeichen gefüllt. Also wir haben ordentlich Text nachproduzieren lassen. Und gerade bei dem Abenteuer gibt es auch noch ein bisschen was beim Einstieg, was geändert wurde. Also das lohnt sich auch auf jeden Fall nochmal.
Ich möchte mal zurückkommen zu den Kartensets. Ist es denn tatsächlich so, dass sie wirklich akzeptiert werden von den Spielern? Letztendlich schaffen sie ja einfach mehr Klarheit, indem man die Informationen nochmal konzentriert auf den Tisch liegen hat, kurz drauf gucken kann und man weiß sofort, wie es rumging. Aber es ging doch die ganzen Jahre vorher auch ohne.
Ich sag mal so, die Spielkartensets, die polarisieren. Mhm. Ich hatte vorhin einen Kunden, der war von der Idee nicht so angetan. Er meinte doch, ja, ich bin Sammler und ach, irgendwie finde ich das nicht so richtig nützlich. Und direkt der Nächste meinte, oh, diese Spielkartensets, wann kommen denn die nächsten Karten raus? Ich finde die immer so praktisch als Spielleiter. Wenn ich dann irgendwie einen Magier als Bösewicht habe, dann lege ich mir einfach die so fünf Zauber, die ich für den einsetzen will, hinter meinen Schirm und bin dann vorbereitet. Dann muss ich nicht ständig im Buch rumblättern und hin und her, sondern habe sie alle direkt vor mir. Total praktisch, riesen Fan davon. Und also der Verkauf dieser Kartensets läuft super. Wir haben schon drucken müssen. Die Bestiariumskarten sind im Moment ausverkauft. Wir warten auf den Nachdruck. Also da waren wir selbst davon überrascht, wie erfolgreich die laufen.
Okay, das heißt,
damit weiter. Die Leute scheinen es haben zu wollen.
Dann gibt es bestimmt zu den Magierregeln natürlich auch ein Set.
Zur aventurischen Magie wird es auch Spielkarten geben. Ich habe gerade letzte Woche die Produktdaten dafür mit Michael besprochen und Alex und Markus haben natürlich die Planung da regelseitig gemacht und wir kriegen einfach nicht alle in ein Set. Es wird also mehr als ein Set geben, aber wir haben sie dann aufgeteilt, so dass man sich entscheiden kann, welche Sets man für nötig hält und welche nicht. Also es wird ein Set zu allen Zaubern geben, die da drin enthalten sind. Also wenn man nur die neuen Zauber haben will, dann kann man halt nur das Set sich holen. Es wird ein Set geben zu den Zaubererweiterungen. Das ist sowas ähnliches wie die Varianten bei DSA 4, aber man muss die einzelnen Sonderfertigkeiten erwerben. Dazu wird es ein Set geben, wenn man ohne diese Fokusregel spielt, braucht man das Set nicht. Und es wird auch noch ein Set geben zu anderen Sachen, magische Sonderfertigkeiten.
Also quasi modular aufgebaut.
Genau.
Sinnvoll, dass die Leute entscheiden können, wohin sie ihr Geld geben.
Richtig.
Das ist gut. Gibt es noch irgendwas anderes in Richtung Kartensets, was vielleicht auch noch hilfreich sein kann? Kommt da noch was anderes?
Ja, das nächste größere Kartenset wird dann das Spielkartenset zur Siebenwindküste sein. Darüber hatten wir vorhin schon gesprochen. Bei den Spielkarten kommt dann halt bei den Regionalspielhilfen regelmäßig ein Set dazu raus. Danach erst wieder bei den aventurischen Götterdienern oder Götterwirken. Die Regelerweiterung zu den Geweihten wird natürlich auch wieder mit einem Spielkartenset bedient. Was wir ansonsten noch regelseitig haben, ist kein Spielkartenset, aber ein Würfelset, was noch auf den Markt kommen wird, nämlich das Trefferzonen-Set. Das wird eine kleine Box werden mit verschiedenen Trefferzonenwürfeln für unterschiedliche Gegnertypen. Also du wirst einen Trefferzonenwürfel haben für einen humanoiden Gegner in humanoider Größe, also in der Größe eines Menschen. Wir werden aber auch einen Würfel haben für große Gegner, also ein Ogre zum Beispiel. Der hat einen anderen Trefferzonenwürfel, den triffst du seltener am Kopf, einfach weil er deutlich größer ist. Und auch Vierbeiner bekommen ihre eigenen Trefferzonenwürfel, wie auch anatomisch ganz anders gebaute Kreaturen, wie zum Beispiel Drachen oder Amöben. Dazu wird es ein kleines Mini-Heft geben, ich glaube, das hat 16 Seiten, aber in einem Format, dass es halt in diese Schachtel reinpasst. Da wird es dann nochmal alle Regeln zu den Trefferzonen komplett geben. Also die wir schon im Compendium haben, aber auch noch ein paar neuere, die dann noch ein tieferes Fokuslevel betreffen. Da wird dann noch genauer lokalisiert, was am Arm du kaputt gemacht hast, wenn du getroffen hast.
Wer es mag,
Genau, das ist halt rein optional für Leute, die es haben wollen.
Ja. Okay, danke für diesen bislang sehr, sehr umfangreichen und detaillierten Einblick. Ich denke, unsere DSA-Leser werden sich sehr freuen, darüber schon viel mitzubekommen, was sich so alles tun wird. Magst du uns vielleicht noch einen ganz kleinen, knackigen Überblick geben über die nächste Kampagne? Irgendwas, was uns richtig heiß macht?
Die nächste Kampagne? Also die nächste Kampagne, die wird sich in den Süden Aventuriens begeben. Und zwar an den äußersten Südzipfel des Kontinents. Es wird eine mehrteilige Kampagne geben, die grundsätzlich von alanfanischen Charakteren ausgeht. Es wird ein Kriegszug geben vom Imperium, der sich gen Süden richtet. Es wird aber auch Möglichkeiten geben, andere Charaktere einzubringen, wie zum Beispiel horasische Spione oder so.
Drei Stichworte, worum geht's?
Al-Anfa, Kemi, reicht mal.
Da sind wir mal gespannt. Ja, ich denke, damit kommen wir auch zum Ende. Bedanke mich für deine Zeit.
Gerne.
Und für die vielen Informationen.
Immer wieder.
Und wünsche noch eine erfolgreiche und möglichst ertragreiche und informative Spiel 2016.
Dankeschön.